Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf das Wort Gottes aus Psalm 2. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie, lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der Himmel thront und lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn, ja sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht: Ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr Äußerstes. Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Das ist das Wort Gottes. Der Titel der Predigt lautet Regimewechsel, das auch auf euren Handouts stehen. Und ich habe drei Gliederungspunkte. Erstens Rebellion, zweitens Regentschaft und drittens Reaktion. Rebellion, Verse 1 bis 3, Regentschaft, die Verse 4 bis 9 und Reaktion, die Verse 10 bis 12. Und ich beginne mit Punkt 1, Rebellion, Verse 1 bis 3. Hier ist von den Heiden die Rede, das sind Menschen, die gottlos sind, die nicht zum Volk Gottes gehören, die nicht an ihn glauben und auch erstmal kein Interesse haben, sich an ihm auszurichten. Und sie werden als Menschen beschrieben, die toben, die herumtoben. Jetzt stellt euch mal kurz vielleicht so ein kleines, quengeliges Kind vor, das herumtobt und so einen Tobsuchtsanfall bekommt. Kannst du dir das vorstellen? Nein? Okay, gut. Und mal angenommen, es gäbe solche Kinder. Ja. Und die, was sie nicht sind, ist, sie sind nicht kontrolliert und sie sind nicht vernünftig in der Situation. Ja, wir hatten neulich auch mal Gäste in der Gemeinde und ich kam rein und dann stand so ein kleiner, süßer, blonder Junge mit einem roten Gesicht vor lauter Geschrei und Weinen und die Mutter, ich hatte ihn auch versucht zu beruhigen und dann habe ich mir gedacht, das erinnert mich an meine Gottesbeziehung. Also ich bin das Kind, ja, in dem Gleichnis, ja. Also ist das, aber was wir dann nicht sind, ist ruhig und kontrolliert und das sind die Heiden auch nicht. Toben wird hier eben als der Zustand dieses, den Habitus hier, der wird so beschrieben als Toben. Und sie ersinnen dazu noch Nichtiges. Das macht auch Sinn, weil wenn man nichts von Gott wissen will und sich von ihm abkehrt und ihn nicht im Zentrum des Denkens hat, hat man eigentlich konsequent gedacht, nur eine Alternative, das ist eben das Nichts. Das ist ja so diese große philosophische Linie der letzten Jahrhunderte im Westen. Man hat sich dann von Gott abgewandt und dachte erst, über die Vernunft könnte man das steuern als Offenbarungsquelle und das hat sich dann immer weiter als untauglich auch erwiesen. Und so, ja, sagen wir mal, bis vor 100 Jahren ungefähr, so mit Nietzsche besonders, ging das dann in die Richtung, dass man gemerkt hat, naja, das Denken als Zentrum, das bringt es auch nicht, eigentlich haben wir nichts, worauf wir uns steuern können. Eigentlich muss jeder nur als Einzelner sehen, wie er irgendwie durchkommt oder vielleicht so der Wille zur Macht oder die persönliche subjektive Lustbefriedigung so in die Richtung. Und deswegen formuliere ich es einfach mal provokant, also die Alternativen, die wir haben, sind entweder Gott oder das Nichts letztendlich. Und deswegen ersinnen sie auch Nichtiges. Wenn wir das Wort nichtig benutzen, meinen wir es eher so im Sinne von albern oder Quatsch oder belanglos. Das auch, und das ergibt sich ja auch aus dem Nichts. Ja? Wenn es keinen ultimativen Sinn gibt und alles nichtig ist, dann bleibt man beim Trivialen, beim Quatsch. Genau, und das ist der Zustand der Menschen, die sich von Gott abwehren. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Abkehr von Gott, und ist entweder ist es Nichts oder Gott, aber man kann zwei Dinge noch falsch machen, wenn man sich von Gott abbekehrt hat, nicht hingezogen hat. Und das ist das eine von zwei Irrwegen, und das eine ist, nenne ich die Überbetonung der Einheit, und das andere nenne ich die Überbetonung der Vielfalt. Das ist ja auch so eine Grundfrage, die die Menschen, Heiden wie Christen, alle Menschen immer wieder beschäftigt. Wie kann man Einheit in Vielfalt haben, generieren oder erhalten, oder umgekehrt, wie kann es Vielfalt in Einheit geben? Da kommt doch der Name Universität her übrigens, ja. Unitas, Versitas, Vielfalt so. Und in der Dreieinigkeit, unser Gott ist ja ein dreieiniger Gott, ne? Das bekennt ihr auch hier, da haben wir die perfekte Balance, nenne ich das mal, zwischen Einheit und Vielfalt. Ja? Ein Gott in drei Personen, ist wirklich Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, und der Heilige Geist ist Gott, aber der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Vater. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist, und der Heilige Geist ist nicht der Sohn, ist nicht der Vater. Ja? Und die leben aber in perfekter Harmonie. Und jetzt ist es in der gefallenen Welt schon schwer genug, eben diese Balance aufrechtzuerhalten. Aber wenn man sich jetzt eben noch von diesem Gott, der einem das schenken möchte, auch dieses, ich nenne es mal das balancierte, integrierte Leben, abwendet, dann hat man immer noch das Problem, man muss immer noch Vielfalt und Einheit lösen. Ja, das manche Menschen denken, wenn sie sich von Gott abwehren, und vielleicht geht es auch einem von euch so, oder ging es mal so in der Vergangenheit, ihr habt irgendwie eine Belastung und denkt durch den christlichen Glauben und auch Gemeinde sonntagsmorgens, das nervt, und irgendwie gefällt mir das auch nicht so mit den ethischen Einschränkungen und so weiter, und man denkt so, der Weg von Gott weg, das wäre so die große Freiheit, ist es nicht. Der Punkt ist der, dass man sich dann mit den gleichen Problemen konfrontiert sieht, nur mit weniger Lösungspotenzial. So, das ist dann der Weg, den man gehen kann. Und man kann eben Einheit überbetonen oder auch unterbetonen. Und das finden wir dann eben auch in Gesellschaften und auch in politischen Konstellationen. Wir haben hier in den ersten Versen, die Machthaber, die verbünden sich, die vereinen sich. Das heißt nicht, dass jeder Verbund, politische Verbund gleich jetzt gottlos sein muss, das will ich damit nicht sagen, aber das kann auf jeden Fall ein Merkmal der Gottlosigkeit sein. An dieser Stelle, britischer Theologe Robert Latham hat das so gesagt, wir sehen diese trinitarischen Abweichungen, diese Irrlehren, sehen wir besonders stark im Islam und in der Postmoderne. Ja, der Islam als Religion betont eher, soweit ich das weiß, die Einheit. Ja. Hier ist es ja ganz schlimm, der Gedanke, dass Gott dreieiniger Gott ist, oder gut, ganz viele Missverständnisse auch von dem Konzept, aber dieses Gott ist einer, und dementsprechend sind auch die Gesellschaften uniformierter. Ja, das ist ja die Überbetonung auf Seiten der Einheit. In der Postmoderne, also Abkehr von Wahrheit, diese Nichtigkeit, so jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder soll das machen, was er will, sei glücklich, mach dein Ding, ladida, man kann das sowieso nicht alles wissen und so. Das ist dann die Überbetonung der Vielfalt. Ne? Und interessanterweise haben wir so in unserem, in Westeuropa, haben wir jetzt ein Stück, also denke ich, ist der Schwerpunkt auf der Postmoderne. Der Islam ist auch ein Faktor, der vielleicht in Zukunft noch bedeutender wird. Mal schauen. Ja, und das ist sozusagen der Überbau, dem man sich als tobender Heide da befindet, als intellektuell tobender Heide. Und aber eher jetzt eben auf der menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene, auf der persönlichen Ebene, gibt es das dann aber auch. Ne? Gott hat ja Ordnung und Gebote gegeben, also Formen, in denen dann auch Freiheit zu leben ist. Das passt auch zu seinem Wesen. Ne? Also es ist nicht so, dass Gott uns alles vorgibt und alles ganz genau sagt, wie wir was machen sollen, aber es gibt bestimmte Grundformen, in denen Handlungen stattzufinden haben. Also zum Beispiel ganz, ganz klassisch Ehe und Familie. Ja, also durch Bereich der Geschlechtlichkeit und der Sexualität und der zwischenmenschlichen Beziehung ist ein ganz wichtiger Bereich und da gibt es also diese Form der Ehe, ein Mann, eine Frau, lebenslange Gemeinschaft, klar. Und Familie ist dann noch, wenn dann von einem Mann und einer Frau Kinder dazukommen. Heutzutage muss man ja alles ganz genau erklären, weil das nicht mehr klar ist, was bedeutet. Das ist auch so eine Konsequenz von dieser postmodernen Zeit. Und in diesen Formen gibt es dann Freiheit. Ja? Ich habe eine Auswahl an Frauen, die ich heiraten könnte. Ja? Es muss eine sein, aber so einen gewissen Pool an Möglichkeiten. Ja? Und Kinder, ja, da gibt es vielleicht 1, 2, 3 oder 4 oder auch mehr oder weniger. Und die sehen auch nicht alle gleich aus. Ja, und manche haben nur Mädchen, manche haben nur Jungs und manche haben einen Mix. Und ihr seht, da ist nicht alles gleich, einheitlich. Also es gibt die Grundform, die ist vorgegeben, aber in dieser Grundform gibt es Freiheiten. Auch bibeltreue Gemeinden sehen nicht alle gleich aus. Ne? Bei euch sieht es ein bisschen anders aus als bei uns in Gießen. Ihr habt das Bad renoviert, ne? Ich war lange nicht hier, ja. Und das Licht, ist das auch neu oder das war schon? Das war schon, okay, alles klar. Okay, so, und in diesen Formen, und die Heiden neigen jetzt, zumindest jetzt in unserer Zeit dazu, in unserem Kulturkreis, diese Formen aufzulösen, diese Kategorien. Ja? Ja, Sexualität, Geschlechtlichkeit, also so eine Verflüssigung der Kategorien findet statt. Wir nehmen das auch wahr, auch auf Auflösung des Nationengedankens gibt es auch. Ne? Und da gibt es immer mehr Überschwemmung. Aber gleichzeitig versucht man eben doch wiederum diese Einheit zu gestalten. Ich finde das ganz spannend. Die Europäische Kommission hat am 12. November 2020 eine Pressemitteilung herausgegeben, überschrieben mit eine Union der Gleichheit. Eine Union der Gleichheit. Ne? Da haben wir das auch. Und da ging es um die Gleichstellung von LGBTIQ-Menschenrechten. Und ich lese es mal kurz vor, Zitat, die Europäische Kommission hat heute, wie von Präsidentin von der Leyen, kennt ihr, ne, das ist ja die Tochter eures ehemaligen Ministerpräsidenten, Niedersachsen, Albrecht, in ihrer Rede zur Lage der Union 2020 angekündigt, erstmals eine EU-Strategie zur Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, nicht-binären, intersexuellen und queeren Personen vorzustellen. Ja. Gut, aber da sehen wir den Gedanken, da ist der Vielfalt wird da ganz stark betont, ja, verschiedene Formen der Auslebung von Sexualität. Und gleichzeitig geht es aber auch um die Gleichstellung davon und Einheit. Also da seht ihr, da ist in diesem weltlichen Denken ist dieser inhärente Konflikt auch immer angelegt, man will irgendwie eine Vielfalt haben, aber gleichzeitig merkt man, man muss das irgendwie gleichstellen. Also müsste man ja nicht solche Strategien da irgendwie versuchen auszugeben. Ja, und das ist also ein ganz spannender Punkt. Das ist eben häufig auch dann Teil dieser Rebellion gegen Gottes Formen, gegen Gottes Gebote. Und das ist der Zustand, in dem sich die Welt als Antigottsystem grundsätzlich befindet. Ne? Mal mehr, mal weniger. Und ich hatte ja eben gesagt, es kann auch andere Formen annehmen. Es kann auch eine Überbetonung geben in der Einheit. Das hatten wir in Deutschland auch. Ne? Im Nationalsozialismus zum Beispiel war das Kollektiv stark überbetont. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Und da ist es diese gleiche Überbetonung, wie wir sie auch von Einheit, wie wir sie auch im Islam finden. So ist mal so als Überblick zum ersten Punkt. Und was stellt der Psalmist diesem rebellischen Tobsuchtsanfall jetzt entgegen? Ja? Und da lässt er Gott selber zum Wort kommen. Ich selbst habe meinen König eingesetzt und der Himmel thront und lacht. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ja häufig, versuchen ja weise zu sein im Umgang mit unserer Umgebung. Das ist sicherlich gut. Und die Bibel ist da manchmal aber auch recht provokativ. Also der Gott, der Himmel, der lacht darüber, über diesen Spott. Ja? Aber das ist ja auch klar, ja? Weil Gott ist ja Gott. Ja? Also diese Rebellion ist ja ein Sturm im Wasserglas für ihn. Ja? Also das ist jetzt Für uns wirkt das jetzt super, super krass und gefährlich und schlimm und es ist ja auch viel Not dabei, ich will das auch nicht kleinreden, aber aus der Perspektive von oben ist es letztendlich ein Witz. Ja. In dem Sinne, wie es gefährlich sein könnte vor Gott. Ja. Weil das gefährlichste Wesen, das es gibt, ist ja nicht die Europäische Union oder Donald Trump oder auch nicht Satan oder irgendein großes Tier, sondern das gefährlichste Wesen ist Gott selbst. Ja. So schauen wir nicht auf Gott, aber die Schrift sagt, Hebräerbrief, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und der ist ein verzehrendes Feuer. Ja, und wir sehen das manchmal, als die 10 Gebote eingesetzt wurden da und mit dem Heiligen Berg. Und oft ist es so in der Bibel, wenn Menschen noch mal ein bisschen näher an Gott rankommen, sind die häufig gar nicht mehr so begeistert von dieser Idee, wenn sie ihn dann mal ja, sehen, seine Gegenwart spüren, seine Heiligkeit offenbar werden. Und dann ist das eher so mit, ich werfe mich jetzt mal auf den Boden und denke, ich sterbe, verbunden, als mit irgendwelchen Entzückungen oder so. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt würde vielleicht doch mal ein Glas Wasser nehmen. Das wäre, Dankeschön. Ja, ja. Regentschaft. Ja, und dazu möchte ich sagen, ja, ich hatte eigentlich schon eingeleitet damit jetzt, dass Gott über diese Heiden-Tobsuchtsanfälle da lacht. Stichwort Souveränität. Ja, also Gott ist der allmächtige Herrscher, der Herr, König der Könige, sagt die Bibel, der Herr der Herrscharen. Und das Problem ist in unserer Wahrnehmung, dass das manchmal nicht so auf uns wirkt, als sei das so. Ja? Das Problem kennt die Bibel auch. Ja? Das wirkt nicht unbedingt immer so. Was mir dann ein bisschen hilft, ist, dass wenn ich mir dann weltliche Herrscher vorstelle, die mich ja auch regieren, oder wo mir das vielleicht noch ein bisschen visueller ist, weil man die irgendwie im Fernsehen sieht oder so. Und wenn ich mir dann vorstelle, die zu erfühlen, diese Herrscher, dann gelingt mir das in der Regel nicht. Ja, also ich merke jetzt gerade nicht, dass ich jetzt gerade regiert werde von der Kanzlerin. Das spüre ich gerade nicht. An manchen Stellen spüre ich es dann schon jetzt mittlerweile mit den Masken und so weiter. Aber lange Zeit erfüllt man das nicht. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht regiert werde. Ja, also das heißt, die eigene Wahrnehmung ist da nicht immer der beste Schlüssel. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich muss noch kurz ja. Und so ist das mit Gott auch. Ja, keiner von uns hat Gott je gesehen. Das ist auch normal so. Und der macht auch keinen Wahlkampf. Ja, so alle 4 Jahre, das hat er auch nicht nötig. Aber er regiert uns tatsächlich. Und wo das eben besonders deutlich werden wird, ist im Endgericht. Ja, da ist dann wirklich Schluss mit lustig. Ja, und dann werden die Herrscher, und das steht dann später auch in der Offenbarung, die werden dann, also diese Herrscher hier, ja, die werden dann schreien zu den Bergen, dass sie doch bitte bedecken mögen vor dem Zorn des Lammes. Ja, das haben die damals nicht gedacht, als sie gesagt haben, lasst uns mal die Bande zerreißen. Ja, und das ist das Schreckliche, so das Nachsehen hat man halt immer hinterher. Ne? Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt in eurem Leben, wenn man so einen Weg geht oder irgendwas macht, oder vielleicht auch nur als Kind oder so, oder was eine Kleinigkeit oder auch was Schwerwiegenderes als Erwachsener, und man da drauf dann zurücksieht und dann so merkt, jetzt ist es echt kaputt gegangen. Jetzt ist es echt rausgekommen. Und man merkt so, man kann es nicht rückgängig machen und die Katze ist aus dem Sack und man kriegt so, es wird heiß und man denkt sich einfach nur, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Bitte wach auf, so ein schlechter Traum, ja. Ich bin mal als Fahranfänger rückwärts in einen, im Schritttempo rückwärts in einen stehenden LKW hineingefahren. Ich war nicht betrunken, als ich das gemacht habe. Es war auf dem Weg zur Schule, gab es eine Umleitung, ich wollte jemanden da rauslassen, lass mich so cool zurückrollen. Und die Ecke von dem Lader, die hat dann hinten in meiner Heckschutzscheibe drin gesteckt. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Blick in den Rückspiegel dann so ist, wenn man auf einmal so in der Ecke von so einem LKW hinten in einem Auto so drinsteckt und die Scherben dann so, und dann habe ich so geguckt, dann habe ich mich so umgedreht, dann habe ich wieder geguckt, Und dachte mir, ja, es ist wirklich passiert, so, ja, es ist wirklich passiert, ja. Das ist jetzt ist lang her und es ist auch niemand da groß da jetzt zu Schaden gekommen, also dabei. Und dann kam tatsächlich auch gerade noch der Besitzer vom LKW an und sagte, was machst du da? So, das muss auch legendär. Ja, aber seht ihr, dieser Moment, wo man sich so denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich jetzt noch nicht wirklich gemacht. So. Und nee, hast du aber gemacht und es ist wirklich kaputt. Und so ähnlich wird es dann manchen Menschen dann gehen, wenn es dann wirklich, es gibt ja wirklich einen Gott. So, ui, hat ja doch gestimmt. Ja, dann ist es zu spät. Ja, und so wird das eben dann auch sein, aber dann big scale, ja. Dann nicht nur persönliche, sondern dann geht es richtig ab, ja. Und da könnte man nachlesen, wenn euch das interessiert, Offenbarung 19 auch, da wird das so schön beschrieben. Dann Jesus kommt mit dem Schwert aus dem Mund oder in Jesaja 63, wo Gott sagt, dass er jetzt so wie die Weinrebe gekeltert hat und sich dann herumgestampft hat und das Blut, das steht dann für das Blut, ihm wollte keiner helfen, also hat er es alleine gemacht, sein Zorn hat ihm geholfen und da geht es richtig ab. Ja. Und das Wichtige für uns ist, glaube ich, zu merken, dieses, das ist noch nicht so, aber das wird kommen. Ja. Und dass wir halt im Glauben leben und nicht im Schauen, das kann ich auch heute Morgen auch nicht für euch auflösen oder für mich selbst. Ne? Ja. Gut, ganz kurz noch zu dem, heute habe ich dich gezeugt, so als doch mal etwas Exegetischeres. In Vers 7, dankeschön, ja. Ja. Das ist wichtig, ganz kurz apologetisch, also Jesus ist voll und ganz Gott, es war nicht erst der Vater und dann der Sohn da, wenn wir uns Kolosser 1 aufschlagen, durch Jesus wurde alles geschaffen, er ist der Erstgeborene, gezeugt, wenn man im Hebräischen nachguckt, könnte das auch sowas heißen wie der Beste oder der Erste oder eben auch der Sohn, also es ist eher eine Rangstellung, als dass es jetzt ein chronologisches gezeugt sein hier ausdrücken will. Es wurde hier gezeugt mit, also es ist jetzt nicht hier, dass die Zeugen Jehovas jetzt doch recht haben oder so. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Genau. Der Vollständigkeit halber. Ich komme zum dritten Punkt. Die Reaktion. Das sind die Verse 10 bis 12. Hier werden die Heidenkönige zur Buße aufgerufen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die Heidenkönige werden zur Buße aufgerufen. Zerschmettere die Völker mit eisernem Stab. Und nun kommt zur Einsicht der Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Eine andere Übersetzung sagt, küsst den Sohn. Ja, damit ist dann so dieses, der König, der den Ring hat und man kniet sich dann hin. Habt ihr vielleicht mal gesehen am Ende von Der Pate Teil 1, wenn Don Corleone dann, ja, spielt von Albacino, wird dann zum Paten und dann die ganzen schicken Mafiosi in ihren Anzügen knien sich einfach mal knallhart hin und küssen ihm einfach mal den Ring so, oder die Hand. Ja, das ist so, küsst den Sohn. Ja, und das sollen die eben auch machen. Das ist ein Zeichen der Unterwerfung. Ja, das machen wir heute nicht mehr so, aber das ist ein Zeichen der Unterwerfung. Buße ist ja Umkehr, also alles, was ich zum ersten Teil gesagt habe, diese Rebellion, die muss umgekehrt werden, ja, also von der Rebellion hin zum Gehorsam und zum Glauben an Gott. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, ich bin jetzt kein Heidenkönig, was hat das mit mir zu tun? Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich mal überlegt, wie man das anwenden könnte auf Christen, die in so einer Situation leben. Deswegen habe ich auch unter anderem deswegen eine Textstelle aus der Offenbarung als Schriftlesung ausgewählt. Und über was ich jetzt noch sprechen möchte, ist das Martyrium. Martyrium. Das ist ein Begriff, der so viel heißt wie Bekenner oder Blutzeuge, Überwinder, ein Märtyrer. Im alltäglichen Sprachgebrauch, wenn das Wort vorkommt, das kommt nicht besonders oft vor, dann meinen wir meistens damit Christen, die für ihren Glauben gestorben sind. Also da kommt irgendwie jemand an und sagt, verleugne Christus, und der Christ sagt, nein, mache ich nicht, und dann wirst du jetzt mit der Mensch getötet. Ja? Das gab es dann bei Protestanten, den Katholiken, die sich dann haben verbrennen lassen, weil sie da irgendwie nicht abschwören wollten. Das gibt es bei irgendwelchen Missionaren. Das kann auch, also der Begriff Märtyrer ist an sich vielleicht erstmal auch neutral zu sehen. Das könnte auch in anderen Glaubensrichtungen so sein, aber wir verstehen ihn jetzt eben als den christlichen Märtyrer. Also wenn ich jetzt hier davon spreche, meine ich den christlichen Märtyrer. Und das muss nicht unbedingt so weit gehen, dass man für den Glauben stirbt. Ja? Also der Märtyrer ist der Bekenner, sage ich, als Mitglied der bekennenden evangelisch-reformierten Gemeinde zu den hier Anwesenden der bekennenden evangelischen Gemeinde, also das Bekennen, und dass man bereit ist, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen, bis im Extremfall hin zum eigenen Tod. Ja, deswegen sagt das auch Gott dann, das sind für diejenigen, die ihr eigenes Leben nicht lieb gehabt haben, in Offenbarung 12, die treu waren bis in den Tod. Das ist die extremste Form. Ich sage es auch gleich vorweg, es gibt nicht den Aufruf, das Leid aktiv zu suchen. Nur so als Trigger Warning so vorher, ja, also das nicht. Aber das Leiden ist ein zentraler Teil des christlichen Lebens für die ganz allermeisten Christen und auch der Mann, dessen Namen wir bekennen, Jesus Christus, dem wir nachfolgen, in dem wir glauben, dass er Gottes Sohn ist, der selbst war ein Mensch und ein Gott, der sehr viel gelitten hat. Ja. Und das war nicht nur ein Nebenaspekt, sondern das war zentral für sein Leben, für seinen Dienst, und er ist da sozusagen das Urbild des Märtyrers. Auch die alttestamentarischen Propheten sind Prototypen des christlichen Märtyrers. Ja. Die haben da sehr viel auch gelitten. Und zum Teil, das ist spannend, sind zum Teil vom Volk Gottes verfolgt worden. Ja. Die Propheten wurden von ihren eigenen Leuten verfolgt. Manchmal ist der Märtyrer gerade der sich innerhalb der eigenen, in Klammern abgefallenen Kirche, da behaupten muss. Und um das noch ein bisschen zu skizzieren, habe ich hier ein paar Thesen von einem Buch, das heißt Christenverfolgung geht uns alle an, auf dem Weg zu einer Theologie des Martyriums, 70 biblisch-theologische Thesen, das gibt es auch als PDF online umsonst. Wer das sich interessiert, kann mich nach der Predigt nochmal ansprechen. Geschrieben von Thomas Schürmacher, als der noch straight war, okay? Also vor 20 Jahren, gut? Also von daher, alles echt gut, ja. Und da ein kurzer Auszug, es gibt keine Kirche ohne Kreuz und keine Mission ohne Martyrium. Diese Dinge gehören zusammen. Und der Kirchenvater Tertullian ging so weit, in seiner Apologia zu sagen, die Gemeinde wächst aus dem Blut der Märtyrer. Ja? Rückbezug zum Predigttext, wir sind eben in diesem Kontext, dass die Heiden toben. Das merken wir auch, ja. Paulus sagt, jeder, der ein gottesfürchtiges Leben leben will, wird Verfolgung erleiden. Ja, das ist eine Bedingung, die dort aufgemacht wird. Und das Martyrium ist auch der Protest gegen den Versuch, dass die Seele beherrscht wird. Zitat: Das Leiden und Sterben der Märtyrer ist der schärfste Protest des Glaubens wider den Anspruch der Welt, nicht nur über den Leib, sondern auch über die Seelen und Gewissen der Menschen Gewalt zu haben. Zitat Ende. Ja. In der Welt, die im Psalm 2 beschrieben wird, wird nicht nur gegen Gott selbst getobt, sondern auch gegen sein Volk. Gegen Gott direkt können sie ja nicht ran. Ja. Also, wen schnappen sie sich? Sein Bodenpersonal. Ja. Wieder die Machtvollkommenheit. Zitat: Die Gemeinde Jesu leidet, weil sie ein kommendes Reich und Gericht verkündigt und damit die Machtvollkommenheit der Menschen in Frage stellt. Ja. Das, was wir hier machen, das, was wir eben hier gemacht haben, das apostolische Glaubensbekenntnis zu bekennen, Entschuldigung, das ist auch ein politischer Anspruch letztendlich. Ja. Dein Reich komme. Ich meine, das ist auch heute noch so drin, dass das viele nicht als das verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, auch was an Provokation drin enthalten ist, aber es sagt eben, unsere ultimative Loyalität liegt nicht hier auf Erden, sondern liegt Und es ist nicht über einem irdischen Herrscher, sondern es gegenüber Gott. Und ist nicht gegenüber eines irdischen Reiches, sondern eines himmlischen Reiches, das jetzt da und noch nicht da ist, aber noch nicht in Vollkommenheit. Ja? Und es bleibt doch Gott vorbehalten, dieses Reich einzusetzen. Noch eine These, loyale Bürger, Zitat. Christen sind loyale Bürger, die das Wohl ihres Staates, Landes und Volkes suchen. Aber wenn der Staat sie zwingen will, gegen Gott zu sprechen oder zu handeln, müssen sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zitat Ende. Das ist ja die Causula Petri, als Petrus da vor dem Hohen Rat das da so sagt. Und ich erinnere, verweise nochmal auf die schöne Predigt aus dem Buch Daniel von eurem Pastor, der das ja da sehr schön ausgeführt hat, wo da Grenzen des Gehorsams auch sind. Ja. Und dann noch, wir brauchen Bekenner, Zitat. Die Gemeinde Jesu braucht mutige Bekenner, Heilige und Märtyrer, Männer und Frauen, die bereit sind, für ihren persönlichen Glauben Nachteile in Kauf zu nehmen und den Ärger der Gesellschaft, des Staates, auch der religiösen Gemeinschaften, ja selbst einer irregeleiteten Kirche in Kauf zu nehmen. Zitat Ende. Ja, es ist eben leider nicht so, dass, obwohl es ein richtig und ein falsch gibt, dass es allen immer sofort klar ist. Ja? Oder dass man sich da nicht irren könnte. Es ist, in der Regel ist es durchwachsen. Ja? Und das, denk mal an den Jeremia, ja? Der weinende Prophet. Herr, wer hat unserer Botschaft denn schon geglaubt? Elia, ganz, ganz extremes Beispiel. Ja? Also es war wirklich, also in der Regel würde ich sagen, also wenn nur du glaubst, du hast recht und alle anderen sehen es anders, liegst du wahrscheinlich falsch. Das ist meistens der Fall, aber tatsächlich nicht immer. Ja, also ja. Tatsächlich ist die Wahrheit leider häufig nur eine Minderheitenposition. Ja, und in dieser Situation befinden wir uns ja. Aber ich merke das jetzt mehr denn je. Also dass es ein Martyrium ist, sozusagen die praktische Anwendung für ein Kind Gottes, das jetzt Psalm 2 liest und sagt, wo komme ich denn da drin vor? Ja, also der Herr im Himmel fordert die Heiden zur Buße auf, er fordert aber auch sein Volk immer wieder zur Buße auf. Nicht in einem heilsrelevanten Sinn, dass mir jetzt keiner querkommt nach der Predigt, nein, aber wir müssen Buße tun, ja. Und das sollten wir wohl eher mehr tun als weniger. Okay. Zum Abschied noch möchte ich noch was sagen. Ich habe ein sehr spannendes Buch geschenkt bekommen vor kurzem. Live Not by Lies von Rod Dreher. Also Lebe nicht durch Lügen könnte man es vielleicht übersetzen. Ein Handbuch für christliche Dissidenten, wo er sagt, wie können denn Christen in einem nachchristlichen Zeitalter, also er schreibt dafür einen amerikanischen Kontext, leben. Und er seiner Auffassung nach befinden wir uns in einer Zeit, in der eine Art sanfter Totalitarismus ansteigt oder auch ein therapeutischer Totalitarismus. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber die Lösungswege, die er nennt, finde ich sehr spannend. Ich denke, da kann sich auch jeder Christ drauf verständigen. Und zwar geht es dort zum Beispiel in dem zweiten Teil im ersten Kapitel um Wahrheit, wo er sagt, was Christen mehr wertschätzen sollten als alles andere ist Wahrheit. Ich möchte sogar sagen, die Wahrheit. Ja? Lebe nicht durch Lügen, lebe nicht in der Lüge. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, um mal den infamosen Herrn Adorno zu zitieren. Wenn wir die Lüge akzeptieren, dann ist die Grundausrichtung falsch. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal eine Person, die ihr lieb habt, vielleicht mal angelogen habt oder vielleicht einfach nur was vorenthaltet. Das muss ja nicht mal eine Lüge sein. Man merkt, man bemüht sich, das zu unterdrücken, aber es belastet die Beziehung. Auch wenn die andere Person das nicht weiß. Aber man merkt es dann eigentlich doch. Also im Subtext ist, wenn es durchdrungen ist von Lüge, dann beschädigt das Beziehung. Das ist so jetzt im Zwischenmenschlichen, aber das ist auch insgesamt so. Wir können nicht erwarten, ein Leben auf Lüge aufzubauen und damit gut zu fahren. Ja. Ein anderer Punkt, den er anspricht, ist der Erinnerung. Erinnere dich. Ja, kultiviert ein kulturelles Gedächtnis. Wir sind leichter von den Tobsuchtsanfällen der Heiden einzuschüchtern, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen oder wer wir sind oder wohin wir gehen. Ja? Und das ist ja der Aspekt der Erinnerung, ist ein ganz elementarer Aspekt unserer Gemeindekultur. Im Abendmahl zum Beispiel. Ja, erinnert euch. Wir müssen an Christus denken. Ja? Wie auch immer jetzt deine Sakramentaltheologie, aber das Herrenmahl ist auch ein Erinnerungsmahl. So, ja. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und wir müssen uns erinnern, weil wir vergessen das. Wir vergessen das echt. Ja. Und es ist auch wichtig, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen, weil man vergisst das. Man vergisst das wirklich. Also, wenn ich sage, man vergisst das, meine ich damit, wenn du 2 Wochen nicht in die Gemeinde gehst, hast du vergessen, wer Jesus ist. Nein, das will ich damit nicht sagen. Was ich aber sagen will, ist, es lässt nach, es verblasst. Ja? Also die Erinnerung muss aufgefrischt, muss kultiviert werden. Ein weiterer Punkt. Familien sind Widerstandszellen. Familie ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist der Ort, wo es eine enge Verbindung gibt. Ja, Blut ist dicker als Wasser. Und wo Liebe gelebt wird, wo erzogen wird, wo angeleitet wird, wo Vorbild gelebt wird, auch und gerade im Glauben, ja, Glaubensvorbilder. Und wo man zum Beispiel auch solche Dinge praktizieren sollte wie Gastfreundschaft, also die Familie, und das sehen dann auch die Kinder, also christlicher Dienst am Nächsten. Die Familie ist ein ganz natürlicher Ort, an dem Leben, wie Gott es sich wünscht und wozu er auch aufruft, vorgelebt werden kann. Deswegen ist Familie ganz wichtig. Des Weiteren nennt Dreher auch einfach Religion das Grundgestein des Widerstandes gegen ein Weltsystem oder auch gegen den Aufstand der Heiden. Und das hängt auch natürlich mit dem ersten Punkt der Wahrheit zusammen. Und was ich auch am Anfang gesagt habe, die Heiden leben im Nichts. Und aus der Nichtigkeit heraus kann man schlecht gegen etwas standhalten, gegen einen Ansturm. Ja, also wir brauchen irgendein Gerüst, ein Fundament, das uns, wenn die Stürme der Gottlosigkeit kommen und wir dazu aufgerufen sind, Überwinder zu sein, das uns hält. Und das Gerüst ist nicht nur irgendein Gerüst, das ist eben Jesus Christus, ja, der Eckstein, der Grundpfeiler, ja, aber seinen sichtbaren Ausdruck hier in der Gemeinde findet. Ja. Mit fehlbaren Menschen, mit ja, jetzt renovierten Badezimmern, lange Zeit ohne renoviertes Badezimmer, mit gebrauchten Liederbüchern, nicht gebrauchten, ja, also mit all dem Klein-Klein, was da alles zusammenkommt, aber das hier, was ihr hier gerade habt, ist immer besser, als wenn ihr es nicht hättet. Okay? Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. So, okay. Ich komme gleich zum Ende. Solidarität ist ganz wichtig. Wir sind eine Minderheit. Das Volk Gottes ist häufig eine Minderheit gewesen. Und dann sollten wir auch zusammenhalten. Ja. Teil des Leides, halbes Leid. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir es andersrum anfallen. Es gab, also ich hatte erst keinen Bock, heute herzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich dachte erst, es wären Osterferien. Ich bin Lehrer, hatte ich frei, war es jetzt nicht. Und ich, gestern war es vor, sonst bin ich immer hier vorher mal gekommen, es war auch schön, ihr habt mich auch gerne beherbergen lassen, es war immer alles toll, also das war nicht, bin nicht wegen euch, über Nacht nicht mal, also ich hatte was vor, deswegen bin ich heute Morgen gefahren und da habe ich Google Maps geguckt und da habe ich mir gedacht, 3 Stunden wohl angegeben, war letztendlich gar nicht so lang, waren eher 2 und hatte 3 Stunden, da habe ich mir gedacht, oh je, ist ja 7, wäre ja schon eigentlich zu spät zum Losfahren, uiuiui. Und dann habe ich echt richtig mal so zwischendrin, so die Woche vorher, dachte ich mir so, ey, hast du gesagt? Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Solidarität ist gut, Dienst den Brüdern, richtig fromm. Und das machst du jetzt einfach mal. Ziehst du jetzt mal durch. Hast du jetzt zugesagt, dann machst du das jetzt mal auch. Und dann habe ich mir gedacht, dann sagst du es gleich. Dann hast du eine gute Illustration. Die Leute lachen bestimmt auch mal, habt ihr gemacht. Und jetzt, ja. Ja, also es ist nicht immer toll. Es ist nicht immer toll zu dienen. Eigentlich ist es eher auch immer nicht so toll, ja. Manchmal hat es auch Vorteile, okay. Ich muss nochmal dran denken an den, war das der Philemon? Nee, ein Timotheusbrief, da war einer, der den Paulus besucht hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Ja, genau der. Und da stand, der hat ihn dann besucht, den Paulus, und ich habe mal damals mal darüber gebetet und geschaut, das war eine Reise von 6 Wochen, bis der bei dem Gefängnis dann war, von da, wo der gewohnt hat, also wahrscheinlich circa 6 Wochen, ja. Gab ja noch kein Auto, kein Flugzeug damals. Da habe ich mir gedacht, das ist ja der ganze Jahresurlaub, den sie damals nicht hatten, ja. Da habe ich mir gedacht, der hat den ganzen Jahresurlaub dafür geopfert, um nur erst hinzukommen. Also wenn wir das mal auf unsere heutige Zeit, also welcher Arbeitgeber macht das mit, ja? Das kann ich selbst als Lehrer nicht machen, wenn ich da in den Sommerferien da anfange, ja? Das heißt, wenn ich da ankomme, dann ist man, also wenn es erst losgeht zu dienen, dann ist mein Urlaub schon weg, ja? Das heißt, hat er reiche Eltern gehabt, Epaphroditus, genau der, ja. Also das will ich sagen, das kostet was, diese Solidarität und auseinander dienen. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch als Gemeinden wahrscheinlich in Zukunft auch noch weiter zusammenwachsen werden. Weil es doch ganz schön ist, dass man auch gerade in heutigen Zeiten nicht so ganz alleine da sein Licht hochhalten muss. Genau. Und dann, das ist das letzte Kapitel in Live Not By Lies, das heißt das Geschenk des Leidens. Leiden, und damit komme ich auch wieder zum Martyriumspunkt auch zurück, ist ein zentraler Teil des Lebens. Und es gibt Dinge, die sind es wert, dass man für sie leidet. Ja, das ist immer wieder auch bei der Wahrheit. Es gibt Dinge, die sind es tatsächlich wert, dafür zu leiden. Und man soll eben leiden ohne Bitterkeit. Und dann schreibt er so schön, erwarte das Schlimmste, bleibe barmherzig. Ja. Und gegen Ende hat dann Hotrea hat da viele Dissidenten aus dem ehemaligen Ostblock und so interviewt, wie war das als Christ in der Sowjetunion oder in Osteuropa da zu leben unter den Diktaturen und so weiter. Und dann hat er auch nochmal mit einem jungen Mann gesprochen, der eben auch so ein Forschungsprojekt über diese Menschen gemacht hat, und der hat dann gesagt, also er hatte erwartet, lauter gebrochene Gestalten zu treffen, aber hat er nicht. Die meisten waren Menschen, die er eigentlich sehr vorbildlich fand, die irgendwie einen inneren Frieden ausgestrahlt haben, obwohl sie von außen betrachtet, weltlich gesehen, sichtbar gesehen, das eigentlich nicht hätten sein dürfen. Ja, da gibt es Leute, die so weit gehen, die jahrelang im Gefängnis gesessen haben, schlimme Sachen erlebt haben, und die dann wirklich da, sie sagen, sie sind dankbar dafür, weil es dieses Leiden, was sie dort erlebt hat, sie tatsächlich so geprägt hat, den Mensch aus ihnen gemacht hat, der wirklich liebender ist, gebender ist, demütiger geworden ist. Ich habe eben am Anfang gesagt, wir sollen das Leiden nicht aktiv suchen. Ja? Soll ich jetzt nicht hier rausgehen und hier irgendwie Corona-Regeln brechen, ins Gefängnis gehen und sagen, der Lars hat gesagt, ich soll ins Gefängnis, das ist super. Wenn ihr es vermeiden könnt, vermeidet es. Aber es gibt tatsächlich Situationen, wo es, und ich möchte es jetzt nicht konkretisieren, da brauchen wir auch Weisheit für, aber ich denke, es ist möglich, dass es manchmal besser ist, ins Gefängnis zu gehen, als nicht ins Gefängnis zu gehen. Je nachdem, für was man eben bereit ist, aufzugeben oder einzustehen. Und das eine der ernüchterndsten Sätze war eben dann aber, das bringt uns an den Anfang von der Predigt zurück, dieser junge Mann gegen Ende dann da sagte, aber der größte totalitäre Herrscher, das habe ich entdeckt in dieser Reise, der größte totalitäre Herrscher, der bin ich selbst, nicht über mich. Ja. Und das ist eigentlich, wenn wir hier jetzt von Heidenkönigen die Rede, aber eigentlich ist der Grundkonflikt ist gar nicht so, ist in meinem Herzen erstmal zwischen mir und zwischen Gott, ja. Der Selbstherrschaft, der Autonomie oder der Gottesherrschaft, der Theonomie. Da muss jeder erstmal nach sich selber eben gucken, und deswegen sage ich, Gott ruft die Heidenkönige und alle zur Buße auf, aber auch uns und auch sein Volk. Und glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Amen. Amen.